Deutschlandfunk Kultur Interview.
Lebensreise, so hat der Berliner Liedermacher Hans Eckart Wenzel sein neues Live-Doppelalbum genannt. Darauf zu finden sind 18 Neuinterpretationen älterer Wenzel-Klassiker aus den letzten drei Jahrzehnten. Eine musikalische Reise in die Vergangenheit also, eine Vergangenheit allerdings, die durchaus aktuell erscheint, wenn man sich die Texte auf diesem Album anhört. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Titelsong Lebensreise.
Unterm weißen Licht der Mauern, Lissabons vom Herzen trauern, in Manhattan schnellen Schlägen, sich ganz aus der Hand zu geben. Singen von Granada lassen, in Neapels Nächte trassen, nach Paris verliebt zu fliehen. Aber sterben muss man in Wien.
Wenzel und die Lebensreise vom gleichnamigen Doppelalbum. Und jetzt hat ihn diese Lebensreise hier zu uns ins Studio des Deutschlandfunk Kultur geführt. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Hans Eckart Wenzel, die Songs dieses neuen Albums haben Sie aufgenommen im Sommer 2019 beim 22. Camp Open Air. Dieses Festival, das ist ja quasi Ihr Heimspiel, Ihr eigenes Festival. Ihre Fans kennen das natürlich, aber wie würden Sie den Ort beschreiben für jemanden, der da noch nie war?
Es ist ein Ort ganz am Ende der Welt. Da führt man einen Plattenweg hin und dann ist es zu Ende. Dann gibt es eine alte Eisenbahnbrücke. Die haben die Nazis auf dem Rückmarsch sozusagen gesprengt, damit die Russen nicht auf das Festland kommen. Das hat nicht geklappt, aber die Sprengung hat geklappt. So steht ein Wrack da. Und es ist ein kleiner Ort, da wohnen 14 Personen. Und zu diesem Festival kommen weit über 1000, die diesen Ort überschwemmen. Und das ist sozusagen immer ein dionysisches Marathonspiel. Ich beginne um 17 Uhr und ende gegen 2:30 in der Früh. Ich spiele ungefähr 109 Songs an diesem Tag.
Sie alleine oder?
Mit wechselnden Besetzungen. Mit Kinderkonzert, dann spiele ich Tobias Morgenstern, dann spiele ich Solo und dann mit meiner Band.
Mhm. Sie haben ja für den Ort auch eine Art Hymne geschrieben, das Camper Trinklied. Das findet sich auch auf der neuen CD. Gleichzeitig ist es aber auch so eine Art ja, privates Rückzugsgebiet für Sie, Camp. Was verbindet Sie mit der Region?
Meine Vorfahren stammen alle aus Böhmen und bei Shakespeare steht, dass Böhmen am Meer liegt und das hat mich immer ans Meer gezogen. Ich bin ein Matrose. Und ich war da oben seit 1976 eine Art Exil für mich aus Berlin, um älter als 23 zu werden, damit man auch mal ein bisschen in der Natur spazieren geht und nicht nur in den Kneipen sitzt und trinkt. Und so hat sich eine große Freundschaft entwickelt mit den Leuten, die da leben, sodass wir irgendwann gesagt haben, wir machen zusammen da ein Festival.
Wenn wir mal auf die Songs schauen, auf dem neuen Album, ich habe es gesagt, 18 Stück sind drauf. Sie haben aber in Ihrer Karriere mittlerweile weit über 300 Lieder geschrieben, die Sie alle lieben, so sagen Sie es in dem Film, zu diesem Album. Was für Kriterien haben Sie dann angelegt? Also was musste ein Song erfüllen, um dann da mit draufzukommen?
Einmal musste er von der Band gemocht werden. Die möchte den gerne spielen wollen. Das sind gute Kriterien für mich. Und das andere ist, dass verschiedene Lieder sozusagen durch den Gebrauch eine andere Form bekommen haben. Das sind wie Kieselsteine im Bach, sozusagen die Ecken abgeschliffen werden. Und wenn man einen Song wie Schöner Lügen, den habe ich 2000 aufgenommen, immer wieder spielt, verändert er sich, wie bei einem Volkslied. Und dann dachten wir, wir müssen mal diese anderen Fassungen festhalten, damit wir mal gucken können, welcher Unterschied ist zwischen der Steifheit im Studio oder sind wir besser geworden oder sind wir schlechter geworden. So etwas war auch ein Kriterium, um auszuwählen.
Wenn man jetzt mal auf die Texte achtet, gerade Schöner Lügen ist ein gutes Beispiel, die sind ja noch sehr aktuell, teilweise vielleicht sogar noch aktueller als damals, als Sie sie geschrieben haben. Liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass Sie in den Texten ja oft sehr poetisch sind, dass Sie sich nicht so konkret zu politischen Tagesereignissen äußern, wie das andere Liedermacher-Kollegen wie beispielsweise Wecker oder Heinz Ratz tun?
Ja, ich glaube, ich kann auch alle Lieder noch, die ich in der DDR geschrieben habe, singen. Da ist noch nichts Zeit drüber gegangen. Ich glaube, dass Poesie nicht zu verwechseln ist mit Agitation, sondern das Poetische ist etwas, was mehr ist als eine politische Sprache. Wir kennen es aus dem Märchen. Als die Königstochter den Namen von Rumpelstilzchen wusste, hatte er seinen Zauber und seine Macht verloren. Und wenn wir Dinge eindeutig benennen, verlieren sie auch die Macht, die sie eigentlich in der Welt haben. Und das Poetische ist etwas, was mehr ist. Also wenn man Lieder schreibt, die nur in einem bestimmten System funktionieren, dann hat man poetisch versagt.
Nun haben sich ja die politischen Verhältnisse auch stark verändert in den letzten Jahren. Und wenn man Donald Trump heute ein Rumpelstilzchen nennt, dann ist er auch noch stolz drauf und seine Wähler wählen ihn trotzdem. Also reicht die Poesie tatsächlich immer noch aus, um diese veränderten Realitäten zu beschreiben, oder kommen Sie da manchmal auch an Ihre Grenzen?
Die Poesie reicht sicher aus, aber sie wird nicht mehr richtig dechiffriert. Wir haben einen Zustand, dass wir doch eine zunehmende Verblödung in den westlichen Zivilisationen feststellen müssen. Also, dass Leute mit poetischen Texten nicht mehr umgehen können. Wenn sich jemand aufregt, dass Schiller schreibt, alle Menschen werden Brüder, weil er die Schwestern vergessen hat, dann fehlt uns das Gefühl für die Metapher. Und das ist etwas, da muss man gelegentlich auch manchmal in eine klarere politische Sprache kommen, weil wir in einem Zustand leben, den ich für sehr gefährlich halte.
Sie haben das auch angesprochen in einem Vortrag, den Sie im vergangenen Jahr gehalten haben im Rahmen der Carmenzer Reden. Da ging es um Lessing und zwar hieß dieser Vortrag Die misslungene Erziehung des Menschengeschlechtes. Was haben Sie dazu bei Lessing gefunden? Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema.
Ja, Lessing hatte sozusagen als erster die große Illusion, dass man die Welt, nachdem Gott als zentrale ordnende Person weggefallen ist, als Einheit denken könnte. Dieses Henkaipan, also der Pantheismus. Gott ist sozusagen anwesend in der Welt. Und da wir das wissen, müssen wir als Menschen lernen, miteinander umzugehen, die Schwachen zu schützen und die Starken einzugrenzen. Also ein Ausgleich, ein demokratisches System aufzubauen. Mit dieser Utopie ist sozusagen die westliche Zivilisation gestartet. Und jetzt leben wir in einer Situation, wo das sozusagen abgebaut wird. Und das halte ich für problematisch und ich habe versucht, das zu beschreiben.
Hat diese Beschäftigung mit Lessing bei Ihnen auch, sagen wir mal, als Künstler was ausgelöst? Also Sie haben ja auch schon in der Vergangenheit zum Beispiel Woody Guthrie oder Theodor Kramer oder auch Christoph Hein vertont. Also gibt es vielleicht demnächst dann auch mal ein Album Wenzel singt Lessing?
Ich glaube nicht. Das ist eher, mich hat eher der Theoretiker, also der Aufklärer und Sturm und Dränger sozusagen interessiert, der einen neuen Wind in die Geistigkeit Deutschlands gebracht hat, in die Provinzen. Ich bin sozusagen kein Museumswächter, der jetzt, nachdem er sich damit beschäftigt hat, darüber arbeitet. Ich habe in diesem Jahr auch ein großes Buch über Konrad Wolf herausgegeben und mache auch keine Platte mit Texten von ihm.
Also was bringt dann das Jahr? Wie machen Sie das weiter in 2020?
2020 erscheint im März eine neue CD, die ist schon fertig. Das ist auch ein interessantes Projekt. Ich habe mit einem klassischen Blechbläserensemble, das ist Rundfunksinfonieorchester Samtblech, zusammen und dem Arrangeur Hermann Anders, den ein guter Freund von mir, der früher bei Klaus Lenz gespielt hat und ein begnadeter Arrangeur. Mit dem haben wir zusammen eine Platte konzipiert, wo er auch Songs von mir in ein klassisches Arrangement setzt. Das heißt, ich spiele kein Instrument, es sind 5 weiche Bläser und ich singe dazu. Die wird im März erscheinen mit ein paar Auftritten. Und dann gibt es noch 1-2 Buchprojekte und ein Studioalbumprojekt.
Also Wenzel wird nicht müde, auch 2020 nicht.
Wir dürfen uns nicht geschlagen geben.
Hans-Eckart Wenzel, vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur und ein schönes und hoffentlich friedliches Jahr 2020.
Wollen wir alle hoffen.